DW Menschen und Märkte.
Wir blicken heute auf zwei Industrien, die nach neuen Chancen suchen. Zum einen die Finanzindustrie, zum anderen der Maschinenbau. Und so viel kann ich schon verraten, es geht auch um Ersatzteile für menschliche Körper. Herzlich willkommen beim Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Aber zuerst zum Tagesaktuellen. Sabine Lautenschläger, deutsche Vertreterin im Direktorium der Europäischen Zentralbank, hat überraschend ihren Rücktritt erklärt, 2 Jahre vor dem regulären Ende ihrer Amtszeit. Eine Erklärung zu den Gründen gibt es bisher nicht. Zu EZB-Chef Draghi soll Lautenschläger ein angespanntes Verhältnis gehabt haben, weil sie als Kritikerin der ultralockeren Geldpolitik gilt. Aus Frankfurt, Dorothee Holz.
Gestern nach einer Sitzung des EZB-Rats wurde die Rücktrittsmeldung veröffentlicht. Die Kollegen waren offenbar genauso überrascht wie die Öffentlichkeit. Seit 2014 war Sabine Lautenschläger Mitglied im Rat und im Direktorium der Europäischen Zentralbank. Noch 2 Jahre hätte sie in Amt und Würden bleiben können. Doch jetzt hat sie vorzeitig ihren Abschied erklärt, ohne Begründung, aber mit viel Raum für Spekulationen. Das Verhältnis zu EZB-Präsident Draghi soll angespannt gewesen sein und sie galt als Kritikerin der ultralockeren Geldpolitik. In einem Interview Anfang des Jahres mit HR Info sagte sie das aber eher durch die Blume.
Also ich frage mich natürlich bei allen Entscheidungen, die wir treffen, was ist meine Aufgabe, was sind die Interessen, was hat der Gesetzgeber mir an Mandat gegeben? Ja, für die EZB ist das Preisstabilität. Da bin ich in vielen Dingen dann eins mit dem, was die Mehrheit in der EZB entscheidet. Und manchmal denke ich halt auch, dass andere Entscheidungen besser wären.
Anfang des Jahres hatte die EZB noch Signale gesendet, dass die Geldpolitik sich langsam wieder normalisieren könnte. Doch nachdem sich der Handelsstreit zugespitzt hatte, die deutsche Wirtschaft deutliche Schwächesignale zeigte, die Inflation nicht ansprang, hat die EZB den Schalter wieder umgelegt. Die Zinsen wurden im September sogar wieder gelockert. Und die EZB kauft auch wieder Staatsanleihen. Vielleicht hat das ja das Fass zum Überlaufen gebracht. Sie sehe derzeit keine Notwendigkeit für einen Neustart des Anleihekaufprogramms, so kommentierte Lautenschläger den Schritt. Das passt zu ihrer Selbstbeschreibung.
Also ich bevorzuge Transparenz und klare Ansagen.
Die Deutschen und die EZB ein angespanntes Verhältnis. Es gab schon 4 prominente Abgänge. Darunter waren der frühere EZB-Chefvolkswirt Jürgen Stark und der frühere Bundesbankpräsident Axel Weber. Wer folgt jetzt auf Sabine Lautenschläger? Wahrscheinlich wieder eine Frau. Es werden schon einige Namen genannt. Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch gehört dazu, auch die Bonner Professorin Isabel Schnabel. Sabine Lautenschläger hört am 31. Oktober auf, zusammen mit EZB-Präsident Draghi.
Aus Frankfurt berichtete Dorothee Holz. Als Griechenland und andere hochverschuldete Euro-Länder vor einigen Jahren vor der Pleite standen, hat die Europäische Zentralbank mit ihrer lockeren Geldpolitik wahrscheinlich dazu beigetragen, die Währungsunion zu retten. Doch die niedrigen Zinsen hatten und haben auch viele Nebenwirkungen. Dazu gehört, dass sehr viel Geld in den Immobilienmarkt fließt, vor allem in den großen Städten. Private Haushalte sind dank der Niedrigzinsen eher bereit, einen Kredit aufzunehmen. Aber auch Finanzinvestoren haben Immobilien als lukrative Anlage entdeckt. Und so steigen nicht nur die Preise, sondern auch die Mieten in Deutschland immer weiter. Viktor Goldka berichtet.
Mainzer Landstraße 235, mitten in Frankfurt. Auf den ersten Blick ein ganz normales Studentenwohnheim. Nichts deutet darauf hin, dass hier weltumspannende Finanzströme zusammenlaufen. Die bunten Werbespots des Wohnheimbetreibers zeigen ein ganz anderes Bild.
Ich bin damals ins Urbanum eingezogen, weil ein Freund mir eine Empfehlung gemacht hat, dass mir hier sehr gut gefallen würde, und seitdem wohnen wir hier.
Was viele Studenten nicht wissen, hinter ihrem Studentenwohnheim steckt unter anderem ein Staatsfonds aus Singapur. 2018 hat er über eine Gesellschaft investiert, nach Ansicht von Immobilienexperten im vergangenen Jahr bei Wohnhäusern in Deutschland einer der größten Deals. Das zeigt, für Finanzprofis sind Immobilien längst kein Langweilergeschäft mehr, sagt Experte Dietmar Fischer von der Beratungsgesellschaft EY. Er spricht viel mit Immobilienmanagern, vor allem in den Versicherungskonzernen.
Dadurch, dass wir das Zinstief haben seit vielen Jahren, was jetzt auch die nächsten Jahre noch so weitergehen wird, sind Versicherungen eben auf der Suche nach entsprechend renditeträchtigeren Anlagen, und da gehören Immobilien dazu.
Versicherungen investieren in der letzten Zeit so viel wie noch nie in Immobilien. Mehr als 10% ihres Geldes. Bei manchen Pensionskassen fließt bereits jeder vierte Euro in Betongold. Und auch viele Finanzgesellschaften, nur für Großanleger, sind inzwischen mit dabei. Sie haben es vor allem auf Büros abgesehen, aber immer stärker auch auf Mietwohnungen. Und am liebsten sind den Profis ausgerechnet die Studentenbuden, sagt Dietmar Fischer.
Ja, die Studentenbude ist deswegen für Profi-Investoren attraktiv, weil sie im Regelfall eine etwas höhere Rendite generiert als das klassische Wohnmodell. Die Rendite ist der Treiber für die Investoren und da sind Studentenwohnungen, weil sie auch sehr gefragt sind, derzeit hoch im Kurs.
Egal ob Studentenwohnung oder normaler Wohnblock, die Finanzprofis kaufen nicht nur einzelne Häuser einfach so, sondern immer stärker investieren sie ihr Geld auch über spezielle Fonds, sogar in ganze Häuserpakete. 4-5% Gewinn sollen am Ende dabei herausspringen. Wohnen als Ware? Geografieprofessorin Susanne Heeg von der Goethe-Universität in Frankfurt platzt da der Kragen.
Diese Finanzinvestoren, seien es Pensionskassen, Pensionsfonds, seien es Private Equity Fonds, Hedgefonds, was auch immer, sind darauf geeicht, für ihre Investoren eine maximale Rendite rauszuholen. Und das impliziert stetig steigende Mieten.
Selbst viele Investoren streiten das nicht einmal ab. Aber zum ganzen Bild gehört auch, Finanzprofis besitzen in den deutschen Großstädten nicht den Löwenanteil der Wohnungen. Im Gegenteil, es dürften weniger als 20% sein. Trotzdem, unterschätzen darf man die Finanzprofis auch nicht, findet Susanne Heeg.
Nichtsdestotrotz tragen sie immer dazu bei, dass der Mietspiegel auch ansteigt, dass damit quasi das Durchschnittsmietniveau in Städten auch steigen und damit für diejenigen, die nicht begünstigt sind, dann über kurz oder lang verdrängt werden.
Auch die Studenten in der privaten Wohnanlage in der Frankfurter Innenstadt müssen sich das leisten können. 23 Quadratmeter kosten hier 860 Euro. Und zwar mindestens.
Finanzinvestoren stecken viel Geld in Immobilien, um in Zeiten niedriger Zinsen noch Profit zu machen, Viktor Goitka berichtete. Auch die deutschen Maschinenbauer schauen sich nach neuen Geschäftsfeldern um. Bei ihrem wichtigsten Kunden der Autoindustrie laufen die Geschäfte nicht mehr rund. E-Autos werden weitere Veränderungen bringen. Auf der Suche nach Alternativen haben einige Firmen die Medizintechnik entdeckt. Egal, ob es um Implantate aus dem 3D-Drucker geht oder Knochenschrauben, die nicht mehr herausoperiert werden, weil sie sich biologisch abbauen, was immer Patienten Erleichterung bringt, ist auch ein Riesengeschäft. Insa Wrede berichtet.
In der Gesundheitsbranche wurden im vergangenen Jahr fast 370 Milliarden Euro umgesetzt. Das entspricht 12% der deutschen Bruttowertschöpfung. Und die Branche ist in den letzten 10 Jahren mit über 4% pro Jahr stärker gewachsen als die gesamte deutsche Volkswirtschaft. Zur Gesundheitsbranche gehört auch die Medizintechnik. Sie ist relativ unabhängig von der Konjunktur, weil es immer kaputte Gelenke, Hüften und Zähne geben wird. Außerdem wird der demografische Wandel für weitere Umsätze sorgen. Wir werden immer mehr Menschen auf der Welt, was auch immer mehr potenzielle Patienten bedeutet. Mehr Patienten bringt auch die demografische Entwicklung in Deutschland. Auch wenn es zynisch klingen mag, ältere Menschen brauchen eher Ersatzteile als junge, sagt Marc André vom Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik der Universität Hannover.
Das sehen wir bereits heute, wenn wir den Implantatmarkt angucken. Der Implantatmarkt betrug im Jahr 2016 40,5 Milliarden US-Dollar und das bei einem Wachstum von 4,2%.
Auf dieses Wachstum setzen inzwischen immer mehr Maschinenbauer. Bislang haben die deutschen Maschinenbauer gut von ihrem Hauptauftraggeber, der Autoindustrie, gelebt. Die steht nun aber vor gewaltigen Umbrüchen, da sich zum Schutz des Klimas die Mobilität verändern muss und bei Elektrofahrzeugen viele Komponenten wie etwa Getriebe wegfallen. Das trifft auch die Zulieferer, sprich die Maschinen- und Werkzeugmaschinenbauer. Ganz einfach lässt sich die Sahne in der Medizintechnik aber nicht abschöpfen.
Auf Seiten der Unternehmen sehen wir auch, dass immer mehr Übernahmen durch Großunternehmen stattfinden. Also wir haben eine Konsolidierung auf dem Markt. Es gibt branchenfremde Unternehmen, die aufgrund des fertigungstechnischen Know-hows in die Implantatbranche drängen und Konkurrenz auf ausstrebenden Ländern. Und all das führt dazu, dass Unternehmen aus der Implantattechnologie heute einem enormen Kostendruck ausgesetzt sind.
Sagt Dietrich. Durch den Druck, die Kosten zu senken, steige der Bedarf nach effizienteren Verfahren und Maschinen. Auch die Dokumentations- und Berichtspflichten, die Hersteller von medizinischen Geräten und Implantaten erfüllen müssen, werden immer umfangreicher. Und mit ihnen die Anforderungen an die Maschinen, die solche Daten liefern müssen. Zudem machen neue Werkstoffe das Entwickeln von neuen Werkzeugmaschinen und Verfahren nötig. Zu solchen neuen Verfahren gehört der 3D-Druck. Besser, schneller und billiger kann dadurch beispielsweise die Behandlung von Patienten mit Knochenkrebs im Gesicht werden, heißt es vom Maschinenbauer Trumpf. Bei diesem Krebs müssen unter Umständen Teile der Knochen aus dem Gesicht entfernt werden. Wird dann das fehlende Gewebe nicht ersetzt, haben die Betroffenen ein Leben mit einem fürchterlich entstellten Gesicht vor sich. Daher versuchen Chirurgen, die fehlende Knochenmasse so zu ersetzen, dass das Gesicht wieder ungefähr so aussieht wie vorher. Dafür musste der Arzt bisher während der Operation das Implantat aus einer Titanlochplatte zurechtschneiden. Das ist nun nicht mehr nötig, sagt Lars Neumann, Industriemanager für Medizintechnik bei Trumpf.
Was wir mit dem 3D-Druck machen können, wir können ein solches Implantat drucken, was die Form des Gesichtes des Patienten wieder rekonstruiert. Wir können in der Originalform des Schädels ein Implantat designen.
Vor der Operation werden die Daten zur Gesichtsform des Patienten ermittelt. Daraus wird digital ein Implantat erstellt und gedruckt. Bei der Operation liegt das Implantat dann in der richtigen Form und gereinigt für den Arzt parat. Dadurch werden auch die Dauer und die Kosten der Operation reduziert. Diese Methode von Trumpf nutzt der russische Medizintechnikhersteller Conmed seit Anfang 2018. Gedruckt wird dabei Metall. In einer Maschine wird per Laser metallisches Pulver zu einer Materialschicht geschmolzen. Dann wird eine neue Pulverschicht darüber gebracht, die wiederum geschmolzen wird und so weiter. Mit dieser Methode können geometrisch komplexe Formen mit Hohlräumen und innenliegenden Gitterstrukturen entstehen, die man mit konventionellen Methoden wie Fräsen gar nicht herstellen könnte. Die 3D-Drucktechnik hilft aber auch vielen Menschen, die nicht an Krebs erkranken, sondern einfach nur einen Zahn verloren haben. Bislang wurden Zähne gefräst. Das heißt, aus einem Block wurde so lange etwas abgeschnitten, bis der Zahn herausgeformt worden war. Zähne aus dem 3D-Drucker sehen nicht nur aus wie der Originalzahn, sie seien auch günstiger und schneller herzustellen, sagt Neumann.
In manchen Märkten sind 80% dieser Kronen 3D gedruckt. In Spanien zum Beispiel, in Deutschland sind es im Moment um die 20%. Aber das wird Stück für Stück mehr.
Der Maschinenbau kümmert sich aber nicht nur um die Perfektionierung menschlicher Ersatzteile. Auch die bei der Operation eingesetzten Instrumente werden immer besser. 2016 wurden in Deutschland 230.000 Kniegelenke und 165.000 Hüftgelenke implantiert. Um solche Implantate einzusetzen, muss ein Stück des gesunden Knochens abgesägt werden, erklärt Marc-André Dietrich von der Universität Hannover.
Die Schwierigkeit ist nun, dass wie bei jedem mechanischen Trennprozess Reibung vorliegt und diese Reibung erzeugt Wärme.
Wird die Wärme zu groß, sterben Zellen im vorhandenen Knochen ab, wodurch das Implantat nicht richtig haftet. Wenn dann ein zweites Mal operiert werden muss, leidet der Patient und es entstehen zusätzliche Kosten.
Aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit zwei KMUs neue Sägeblätter entwickelt, die über eine Innenkühlung verfügen.
Und auch diese Sägeblätter werden 3D gedruckt. Maschinenbauer können aber noch mehr. Sie können auch den Ärzten helfen, ihr Handwerk zu lernen. Piloten setzen sich, um schwierige Situationen zu üben, in Flugsimulatoren. Auch Ärzte können seit 25 Jahren in Simulatoren Operationen digital üben. Allerdings nur für minimalinvasive Eingriffe. Wer aber lernen möchte, wie man ein Hüftimplantat einsetzt, der übt zuerst am Schwein, dann an Leichen und schließlich am echten Patienten, natürlich unter Anleitung eines erfahrenen Arztes. Trotzdem möchte wohl kaum jemand derjenige sein, bei dem ein Arzt die Hüftoperation zum ersten Mal am lebenden Menschen macht. Bislang gibt es dafür an den Universitäten keine Simulatoren, sagt Mario Lorenz, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Technischen Universität Chemnitz.
Das liegt daran, dass sie diese großen Kräfte simulieren müssen. Wenn sie jetzt fräsen, da lehnen die sich richtig rein, die Chirurgen. Und deswegen haben wir vor knapp 3 Jahren bei null angefangen und diesen KUKA-Roboter im Prinzip dafür verwendet, also etwas zweckentfremdet, um eben dem Chirurgen die Kraft spüren zu lassen, wenn er das ausfräst.
Der angehende Arzt sieht durch eine 3D-Brille einen Hüftoperationspatienten in einem Operationsraum vor sich. In der Hand hält er eine echte Fräse, die mit dem Roboterarm verbunden ist. Durch den vom Roboter generierten Widerstand bekommt der Arzt ein Gefühl dafür, wie sich die Operation anfühlt, wie viel Druck er beispielsweise beim Ausfräsen des Hüftknochens aufbringen muss. Noch bleibt es allerdings beim Üben am lebenden Menschen, denn es gibt solche Hüftoperationssimulatoren noch nicht an den Universitäten. Lorenz hofft allerdings, dass sich das in den nächsten 2 Jahren ändern wird.
Mit diesem Bericht von Insa Wrede sind wir am Ende des Wirtschaftspodcasts. In der Technik war heute Leon Nowak, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.